Neo Mobility Podcast. Ich bin Juliane Schleicher und gebe in der Pink Network Edition automobilen Powerfrauen, erfolgreichen Autohaus, Unternehmerinnen und Expertinnen eine Stimme und ihre eigene Bühne. Für mehr Sichtbarkeit für alle ambitionierten Frauen unserer Branche.
Dieser Podcast wird unterstützt von Carbor Deutschland. Wir sind das führende Autoportal für Neuwagen mit mehr als über 2500 Partnern im Autohandel. Die Website carbor.de hat jeden Monat über 4 Millionen Besuche mit mehr als 500.000 Autokonfigurationen. Die Mission unseres Münchner Scale-Ups, Autokauf und Leasing für Kunden, Hersteller und natürlich die Händler einfacher und messbarer zu machen.
Und hier ist wieder eine neue Folge des Neo Mobility Podcast, der Pink Network Edition, powered by Carbau Deutschland. Mein heutiger Gast und ich, wir kennen uns noch gar nicht persönlich, haben uns heute das erste Mal tatsächlich live am Bildschirm gesehen. Ich freue mich, dass sie sich Zeit genommen hat, mit mir heute ein bisschen zu sprechen. Ich sage Hallo, Tamara Weber.
Hallo Juliane, schön, dass wir uns endlich mal so sehen.
Zum Einstieg stell dich einmal ganz kurz vor, so ein bisschen was zu deinem beruflichen Werdegang und auch gerne was zur Weber Mobilitätsgruppe.
Ja, ich bin Tamara Weber. Ich habe vor mittlerweile über 20 Jahren mal in dieses Familienunternehmen Autohaus Weber eingeheiratet, habe dann da Stationen hinter mich gebracht, Marketing, HR, Assistentin der Geschäftsführung, nebenher 3 Kinder großgezogen. Und wurstel mich jetzt so durch, was das Thema KI, Digitalisierung angeht und freue mich, dass da ganz viel passieren wird in nächster Zeit.
Und Autohaus Weber bzw. Weber Mobilitätsgruppe nennt ihr euch ja. Sagt da gerne noch 2, 3 Sätze dazu.
Ja, angefangen hat alles, wie gesagt, mit Autohaus Weber. Es kam dann über die Jahre immer mehr dazu. Es fing an mit der Fuhrpark- und Logistikfirma, die wir noch dabei haben. Dann haben wir noch Motorradhäuser dabei. Wir sind seit 2 Jahren E-Bike-Hersteller in einer kleinen, feinen Manufaktur mit Waldbike und haben dann noch die Spezialeinheit W-Digital, für die ich jetzt zuständig sein darf, wo wir die Digitalisierungsthemen intern und mittlerweile auch für extern lösen.
Bei dir auf dem LinkedIn-Profil steht unter deinem Namen Chief of Staff und CAIO. Was genau kann ich darunter verstehen und was sind deine Aufgaben im Unternehmen?
Naja, also Chief of Staff kommt aus den USA, schwappt so langsam auch nach Europa rüber. Im Militärischen wäre es der Stabsoffizier. Also ich bin quasi nicht für eine Fachabteilung zuständig, sondern ich habe den ganzen Stab unter mir und muss fachübergreifend arbeiten, was bei der Digitalisierung durchaus Sinn macht. CAIO ist der Chief Artificial Intelligence Officer. Das heißt, alles, was zum Thema KI kommt, in Deutsch wäre es vielleicht der KI-Beauftragte, liegt auch bei mir, was mittlerweile der Fun Fact ist, egal in welcher E-Mail KI drin steht, ob Kind oder Kiste, landet bei mir zur Bearbeitung. Also das sind so meine großen Aufgabenfelder. Und weil ich halt das Thema habe, dass ich die Menschen irgendwie mitnehmen muss in dem ganzen Digitalisierungsfeld, ist mir in meiner Projektarbeit, die ich zur Weiterbildung für der Chief of Staff schreiben durfte, aufgefallen. Ich bin eigentlich nichts anderes als C-3PO aus Star Wars. Manchmal ein bisschen tüttelig und vergesse auch was, aber eigentlich muss ich die Protokolle und die Sprachen aller im Autohaus sprechen können. Das heißt, ich muss mit der Geschäftsleitungsebene genauso umgehen können wie mit den Mitarbeitenden, die jetzt nicht ganz so technisch affin sind und auch nicht ganz so strategisch eingebunden, die einfach ihren Arbeitsplatz haben. Da verbinde ich dazwischen und natürlich dann auch eben mit den Maschinen in Anführungszeichen, also mit den Robotern, mit der KI, mit den Systemen und den Tools.
Klingt sehr herausfordernd und vor allen Dingen auch komplex, Roboter und Menschen zusammenbringen. Du nennst ja oder sagst ja auch selber von dir, du bist eine Roboter-Mensch-Kontakterin. Was ist da die größte Herausforderung in der täglichen Arbeit, aber auch deine größte Motivation?
Naja, die größte Herausforderung ist allen Ernstes, kann man das Internet löschen? Ja, das haben wir festgestellt, das funktioniert nicht. Und genau so ist es halt eben auch mit der KI und den Robotern. Die werden auch beide die Arbeitsplätze nicht gänzlich wegrationalisieren, sie werden sich ändern. Und das ist so mantramäßig das, was ich jeden Tag wiedergebe. Ängste nehmen, Neugier fördern, das ist so meine Hauptaufgabe. Also irgendwie die Menschen da dran zu kriegen, zu sagen, ich probiere es jetzt doch mal aus.
Und rennst du da immer offene Türen ein? Oder ist es tatsächlich so, dass dann wahrscheinlich eher die Jüngeren sagen, ja, okay, klingt spannend und vielleicht die älteren Mitarbeiter sagen, ach, geh mir weg?
Es ist genau der Fall. Es ist egal, welche Generation, ob Boomer oder Gen Z, es ist völlig wurscht. Du findest alle Mentalitäten in allen Bereichen. Wir haben die, die kurz vor der Rente stehen und das aber noch voll cool finden. Und da kann ich ja dann später meine Reiseplanung und alles drüber machen. Und du hast die jungen Azubis frisch von der Schule, die eigentlich völlig überfordert sind mit dem wahren Leben. Und dann kommt auch noch KI dazu. Wie soll ich denn das machen? Also die haben wir überall. Jeder hat andere Barrieren im Kopf, andere Herausforderungen, andere Zugangsarten. Die einen probieren aus und machen wunderschöne Actionfiguren und vergessen aber dabei, dass ich zum Beispiel ein Foto machen kann und dann sagt mir die KI, was im Kühlschrank ist und was ich daraus kochen kann. Und die Nächsten sind schon viel, viel weiter und sagen, ja, aber ich kann doch die KI dann verbinden und dann kann ich doch, da gibt's doch noch ein Tool und da können wir doch den Roboter... Also genau das. Die einen muss ich einfach fördern und fordern und die anderen ein bisschen bremsen, damit wir die auf ein Level kriegen.
Und wie kann ich mir das vorstellen? Macht ihr da regelmäßig Schulungen? Holt ihr euch da irgendwie Berater von extern oder machst du das dann? Oder wie kann ich mir das in der Praxis vorstellen?
Also in der Praxis ist es genau so, dass momentan das bei mir hängt. Ich baue auch gerade eine neue Lernplattform auf, über die dann nachher sehr viel, ich sag mal, Basiswissen als Videos rausgehen wird. Aber letzten Endes ist es auch ganz viel 1:1 Arbeit, weil jeder ja andere Ängste und Befürchtungen hat, andere Aufgabenfelder. Ich kann nicht einen Buchhalter, eine Serviceassistenz und einen Verkäufer in eine KI-Schulung setzen und sagen, so, wir machen das jetzt. Klar. Primär die Basis ist schon die gleiche, aber jeder hat ja andere Use Cases. Und die rauszukitzeln, das ist noch meine Herausforderung. Da bin ich gerade dabei, Umfragen starten, mit den Mitarbeitenden ins Gespräch gehen. Einfach dieses Zwischenmenschliche, das halt so oft vergessen wird, wenn man irgendwelche Projekte bringt, da Weng reinzukriegen.
Also für meine Vorstellung herausfordernd tatsächlich, also weil du ja auch sagst, der Spagat ist ja schon sehr groß. Von denen, die wirklich da anfangen, bis welche, die da schon sehr weit sind, da irgendwie alle unter einen Hut zu kriegen, stelle ich mir persönlich sehr sportlich vor.
Das ist es. Und wenn ich jetzt noch den Funfact sage, dass ich Autohaus nie richtig gelernt habe, kann ich auch ganz viele Berufe in der Zeit lernen. Es ist so, ich kam ins Marketing und blieb quasi im Verwaltungspart, habe noch nie ein Auto wirklich verkauft, ich habe noch nie eins repariert, ich habe noch nie an der Serviceannahme gesessen. Deswegen kann ich da auch nicht mit vorpräparierten Use Cases für die Menschen kommen, sondern wir müssen uns die gemeinsam erarbeiten. Und das ist auch super spannend für mich, denn jetzt nach 20 Jahren lerne ich mein Autohaus so richtig von innen kennen.
Kommen wir noch mal schnell zu eurem Autohaus. Ihr nennt euch ja jetzt Weber Mobilitätsgruppe oder ihr versteht euch als Mobilitätspartner. Wie definierst du denn moderne Mobilität?
Ja, also den Mobilitätspartner, da fehlt immer das kleine Wort individual dazu. Also wir werden nicht anfangen, Flugzeuge und Züge zu bestücken mit Menschen, sondern es geht einfach um die Individualmobilität. Und wir wollen in der Region Stuttgart auf jeden Fall irgendwo in einem Gedankenpunkt erscheinen, wenn es darum geht, ich muss von A nach B. Ob das jetzt mit Waldbike ist und ich mein E-Bike nehme und da hier den Kessel rauf und runter fahre in Stuttgart, oder ob ich dann eben eine Langstrecke habe und das mit dem Auto mache, da wären wir gerne mit dabei. Oder auch für die, die es ein bisschen schlanker haben wollen, auch mit dem Motorrad. Wir haben die komplette Bandbreite. Ich frötzel immer so schön und sage, wir bräuchten noch einen Schuhladen, weil das wäre für mich als Frau auch eine sehr wichtige Individualmobilität. Ich glaube aber nicht, dass das kommen wird.
Ist noch nicht so gut angekommen, die Idee.
Nee, die Männerwelt bei mir hier zu Hause findet das nicht so gut.
Jetzt betrachtet ihr euch ja als Mobilitätspartner. Das ist ja eine sehr moderne Ausrichtung auch, weg ein bisschen vom klassischen Autohaus, also sehr zukunftsorientiert auch. Und ihr seid ja trotzdem aber ein Familienunternehmen, traditionsreiches. Das heißt, es ist ja eine große Herausforderung sozusagen, das Thema Tradition und auch der Gang in die Zukunft, auch durch Digitalisierung, zu managen. Das ist ja ein großer Spagat. Wie macht ihr das und welche Werte sind euch vor allen Dingen dabei wichtig?
Also wenn man es genau nimmt, waren die Webers schon immer Mobilitätspartner. Vor 100 Jahren oder vielleicht waren es auch noch mehr, hatten die eine Schmiede. Das heißt, das damalige Mobilitätsmittel der Wahl war das Pferd. Und um dieses wurde sich gekümmert, indem Hufe beschlagen wurden. Es ging dann weiter mit dem Wagenbau, damit das Pferd auch irgendwie noch was ziehen kann. Dann gab es in der Gesellschaft die Fahrräder als Mobilitätsfaktor neben Pferd, hatten wir es dann auch. Dann kamen die Motorräder und die Roller, die man dann so kurz nach dem Krieg hatte. Danach kamen die Autos, die dann eben eine ganze lange Periode blieben, bis jetzt mit Andreas wieder die Fahrräder und das Motorrad Einzug hält, weil auch da eben der gesellschaftliche Wandel jetzt sagt, naja, ich brauche ja nicht für alles ein Auto. Damit haben wir quasi aber Tradition und Moderne in einer Spirale.
Genau, aber wofür steht denn Weber? Für welche Werte, wie identifiziert ihr euch?
Ja, also unsere Werte, wir haben fünf Werte, die wir versuchen ins tägliche Doing einzukriegen. Du kannst nicht alle fünf an einem Tag, also das ist mal Fakt, aber wenn du dir für jeden Tag einen vornimmst, hast du auch schon was können. Der wichtigste Part ist bei uns natürlich begeistern. Also wir möchten unsere Kunden begeistern, aber auch unsere Mitarbeitenden und unsere Kollegen. Ich weiß nicht, wie begeistert das ist für einen Kollegen, wenn ich irgendwas entgegennehme, also bestens mal eine Gehaltsauskunft vom Kunden und lege ihm die einfach auf den Tisch, oder begeistere ich ihn einfach damit, dass ich das Ding einfach nehme, einscanne und er hat es schon digital und er muss es nur noch in die digitale Akte machen. Das sind oft Kleinigkeiten, die das dann ausmacht. Und deswegen ist uns der sehr wichtig. Der ist ja auch in unserem Slogan, wir begeistern Menschen drin. Also das ist einer von denen. Man kann sich ja auch selbst begeistern, indem man einfach mal irgendwas macht, was einem mega Spaß macht. Wir sind uns einig, es gibt nicht an jedem Arbeitstag das, was Spaß macht. Also es gibt immer irgendwas, das man tut. Dann ist es uns ganz wichtig, dass wir verbindlich Sachen machen. Also was gesagt wird, wird auch gemacht. Nicht weniger und auch nicht unbedingt mehr. Also mehr nur nach Absprache. Wir haben ein Ziel und das möchten wir erreichen. Also sind wir auch sehr zielorientiert, was die ganze Sache angeht. Immer wichtiger und für mich mittlerweile mein täglich Brot, innovativ zu sein, ist, ich glaube, in der jetzigen Zeit wichtiger denn je. Für mich ist Innovation aber auch gekoppelt an Neugier. Also ich kann Neues nur einbringen, wenn ich mich damit auch irgendwie beschäftige. Und dann ist es natürlich eine Riesenverantwortung und deswegen sind wir auch verantwortungsvoll. Das heißt, wir übernehmen Verantwortung für das, was wir tun, für unsere Kunden, für unsere Kollegen, für unsere Auszubildenden, für unsere Mitarbeitenden und da auch für die Region, ja, also durch Sponsorings und so. Das sind so die fünf Weber-Werte, die bei uns eigentlich gelebt werden.
Jetzt hast du ja gesagt, bist du für das ganze Thema Digitalisierung auch zuständig. Und wenn wir beim Stichwort Innovation sind, wie gestaltet ihr denn den digitalen Wandel bei euch im Unternehmen, also auch dein Mann und du, ihr seid da ja sehr digital affin. Habt ihr eine Digitalstrategie so richtig?
Ja, und die haben wir nicht nur eine. Also die erste hatten wir allen Ernstes. Ich würde mal behaupten, da hat man noch nicht gewusst, dass es eine Digitalstrategie wird. Aber ich glaube, die erste kam, als Andreas das Unternehmen eingestiegen ist nach dem Studium. Denn das war die Zeit, da kamen die PCs auf die Schreibtische der Verkäufer. Ein Unding heute kaum vorstellbar. Ein Schreibtisch nackt und bloß nur mit Papier. Und ich habe es noch im Ohr, dass einer der damaligen Verkäufer sagte, er ist Gott froh, dass er in 3 Monaten in Rente geht und mit dem Ding nichts mehr anfangen muss. Die gleichen Töne höre ich, was KI und Robotik angeht, übrigens gerade wieder. Also da war aber noch keine Strategie dahinter. Da war einfach nur klar, das kommt und das wird bleiben. Mit den PCs kamen dann natürlich auch die Tools und die Möglichkeiten. Und da fing es dann an, ich sehe auch wieder die Parallelen zu heute, man testete, man kaufte, man machte, man brauchte unbedingt und ohne Sinn und Verstand und landete dann aber halt im Chaos, nämlich, dass nichts vorwärts ging. Ja, dass die Mitarbeiter gesagt haben, so ein Scheiß, das brauchen wir nicht. Ging doch bisher auch ohne und warum und überhaupt. Und da setzte dann das erste Mal quasi eine richtige Strategie ein, dass man dann gesagt hat, okay, was wollen wir denn überhaupt? Für was wollen wir es denn überhaupt? Wie fangen wir denn damit an? Und jetzt mal so unter uns, im Autohaus gibt es keinen, der Projektmanagement lernt. Das ist in keiner Ausbildung mit drin. Das gibt's einfach nicht. Das wird einem Verkaufsleiter umgehängt oder einem Serviceberater oder einem ITler oder keine Ahnung, irgendeiner, der gerade über den Weg läuft, der kriegt gesagt, du bist dafür zuständig und er ist völlig überfordert. Und genau diesen Fall hatten wir auch. Und das war der Punkt der Reißleine. Da wurde quasi auch WDigital geboren, indem wir einfach gesagt haben, wir brauchen einen, der dafür zuständig ist, der den Überblick behält, dass sein Tagesgeschäft ist und nicht auch noch irgendwas anderes on top hat. Und damit ging es dann quasi los und Die erste Digitalstrategie war, den Verkaufsprozess zu digitalisieren. Da haben wir dann 2015 bis 2017 mit beschäftigt. Eben dann die ganze Robotikgeschichte mit RPA. Jetzt sind wir gerade dabei, den Werkstatt-Service-Prozess zu digitalisieren und weiterzuentwickeln. Und auch da können wir jetzt quasi auf unser Wissen von 2015 bis 2017 zurückgreifen, plus eben die neue Technik und neue Tools gleich mit einbauen, dass wir nicht nachjustieren müssen, beziehungsweise werden wir schon irgendwann tun, weil die Technik geht einfach weiter. Aber ja, da sind wir jetzt gerade dabei. Das heißt, was Strategie angeht, haben wir viel Lehrgeld gezahlt, aber für uns einen Weg gefunden.
CarWow macht Autokauf und Leasing einfacher und effizienter. Unser Autoportal bietet mehr als 500 Modelle von über 40 Marken. Die größten Autohandelsgruppen Deutschlands sind schon dabei. Und ihr?
Ich stelle mir es auch schwierig vor, so im Dschungel der ganzen Anbieter, auch gerade bei digitalen Tools und so, da wirklich auch durchzublicken und dann den richtigen für sich, fürs Unternehmen, das richtige Tool zu finden. Das heißt, das liegt alles bei dir. Das heißt, kommen Anfragen dann bei dir an? Du testest das dann oder du bewertest das dann irgendwie? Oder
zum Glück bin ich da nicht alleine. Also ich bin jetzt für KI zuständig seit September und da quasi in diese W-Digital-Schiene reingerutscht. Ich habe noch meinen Kollegen Friedrich Hiller, der das Projektmanagement leitet, der das bisher mit seinem Team durchgeguckt hat. Und ja, wir entscheiden das auch nicht alleine. Also wir testen Dinge für uns und dann geht es aber auch zu denen, die nachher damit arbeiten müssen. Und das nächste große Entscheidungskriterium ist immer, wie passt es denn in unsere bisherige IT-Landschaft? Also ich sage jetzt nichts, was nicht eh schon bekannt ist. In der VW-Konzernwelt sind Tools einfach mal nicht mit unbedingt Schnittstellen ausgestattet. Da muss man sich dann Lösungen einfallen lassen oder ist auf die Tools angewiesen, die die Erlaubnis haben, damit arbeiten zu dürfen, was die Auswahl wieder einschränkt.
Mhm. Digitalisierung, KI und auch so Themen wie New Work sind ja sozusagen die neuen Herausforderungen, gerade auch für mittelständische und kleine Unternehmen. Auch speziell für Frauen vielleicht auch in Führungspositionen. Wie bewertest du das für dich als Frau in einer Führungsposition?
Ich wünschte, wir wären mehr. Also wir haben eine sehr hohe Frauenquote für ein Autohaus, auch an den, ich sag mal, klassischen Berufen in der Werkstatt, Lackiererei, wo es aber noch ein bisschen klemmt ist in den Führungspositionen. Das muss ich ganz ehrlich gestehen. Es gibt da Potenziale, ja. Ich glaube aber, dass wir da gesellschaftlich einen ganz großen Wandel brauchen. Ich kann nur als Führungskraft funktionieren, wenn mein Backup zu Hause läuft. Und ich sag's mal so, da sind wir halt immer noch so, dass Mann es leichter hat als Frau, weil zwangsweise irgendwie die Frau guckt, wenn die Kita mal wieder zu hat, wenn die Schule mal wieder beschließt, dass Unterrichtseinheiten ausfallen, wenn mal wieder ein total wichtiger und aber für Mütter total gänzlich bescheidener pädagogischer Tag in der Schule ansteht. Das sind so diese Herausforderungen, die wir innergesellschaftlich lösen müssen. Wir brauchen mehr Kita-Plätze, vielleicht brauchen wir auch eine andere Bezahlung der Erziehenden. Aber ohne das Rückgrat wird es schwierig sein. Also ich bin dankbar. Ich sage immer, wir sind ein Familienunternehmen und die Weber-Seite hat meine Arbeitswelt geprägt und die Familie von meiner Seite, die hat nach den Kindern geguckt. Ich war dankbar, dass meine Schwester studiert hat und ich ihr meine Kinder aufs Auge drücken konnte. Ich war dankbar, als meine Mutter in Rente gegangen ist und sie dann Vollzeit-Oma wurde, weil genau das mein Backup war. Und wenn du sowas nicht hast, wenn du wegwohnst von deiner Familie und du musst dir, ich sag mal, ein Betreuungsnetzwerk aufbauen, da müssen wir noch ein bisschen viel machen als Gesellschaft.
Ja, das kenne ich auch. Das ist, glaube ich, leider auch seit vielen Jahren und Jahrzehnten immer die gleiche Thematik. Und irgendwie auch schade, finde ich, dass man jetzt in 2025 immer noch darüber sprechen muss, wie du sagst, wenn der Background nicht stimmt, die politischen und gesellschaftlichen Rahmenbedingungen nicht stimmen, wird es, glaube ich, auch immer so bleiben, so, und dass wir als Frauen uns immer ein bisschen entscheiden müssen, entweder oder eben dann nicht alles voll machen können, so wie wir es eigentlich wollen, ne? Ja.
Ob es wir Frauen sind, die das entscheiden müssen, ist immer fraglich. Es muss sich halt einer dafür entscheiden, zurückzustecken in seiner beruflichen Laufbahn. Wenn man Kinder hat und jetzt kommt halt ein anderer Funfact hinzu, wir Frauen haben halt meistens auch den Beruf mit dem geringeren Gehalt. wenn du eh schon nur noch mit einem Gehalt auskommen musst, nimmst du automatisch das, wo mehr draufsteht. Ja, also das ist einfach Fakt. Es wird ja keiner noch weniger haben wollen. Und da gibt es noch ein bisschen was zu tun. Ich habe das Gefühl, wir laufen wieder zurück. Also mein Größter ist geboren Anfang 2000, also 2003. Da war das noch super. Da gab es noch Kita-Plätze, da gab es noch Tagesmütter. Da waren auch die Öffnungszeiten noch okay. Wenn ich das jetzt mitbekomme, was ich im Büro von HR mitbekomme, ist es die Hölle auf Erden. Es gibt ja irgendwie nichts mehr. Und wenn es was gibt, dann nur bis 14 Uhr und nachmittags gar nicht. Also da ist ein bisschen was, wo wir es aufholen müssen.
Das stimmt. Also wie bekommt ihr Nachwuchs bei euch im Autohaus? Wie aktiv seid ihr da bei der Azubi-Suche? Ich habe ja ein bisschen was mitbekommen, auch auf LinkedIn. Ist ja auch so ein bisschen dein Thema, ne?
Ist auch ein bisschen mein Thema, ja. Wir sind sehr aktiv, was die Sache Azubi-Fluencer angeht. Also eine Kreation von mir, weil ich gesagt habe, wer will denn eigentlich einer über 40-jährigen Frau zuhören, wenn die was über Berufe erzählt? Also keiner, das merke ich schon zu Hause bei meinen drei Jungs. Das heißt, wir brauchen jemanden, der die gleiche Sprache spricht, der das rüberbringt. Und so entstand das eigentlich, dass wir mit ein paar Azubis angefangen haben, TikTok-Videos zu drehen, auch auf Instagram und Facebook unterwegs sind. Und in der Zwischenzeit, also die erste Riege ist jetzt ausgelernt. Da muss ich mir jetzt mal noch überlegen, was ich da mache, weil da sind halt zwei, drei Stars dabei. Die kommen dann montags ins Büro mit einem riesen Grinsen und sagen, ich war am Wochenende im Club. Also ich wurde voll erkannt, die wussten alle, wer ich bin und wo ich arbeite. Also man ist da schon auch ein bisschen stolz, was man geschafft hat, auch seitens unserer Protagonisten. Da läuft was, aber auf der anderen Seite freue ich mich auch auf den neuen Jahrgang. Das wird wieder anders werden. Da sind wir aktiv. Dann machen wir eine Azubi-In-House-Messe. Das heißt, all unsere 13 Berufe mit Ausbildung und Studium kriegen einen eigenen Tisch, ein Infopoint, über den man sich da informieren kann. Denn die Erfahrung zeigt, die kommen und wollen irgendwas mit Autos machen. Aber sie haben keinerlei Vorstellung. Wenn du ganz viel Glück hast, wissen sie noch, dass ein Automobilverkäufer Autos verkauft und da geht dann bei mir der erste Basser an und sagt, nein, das geht dann weiter. Du musst noch eine Verkäuferausbildung machen. Du kannst dann halt im Autohaus arbeiten, aber du bist kein Verkäufer. So, die Geschichten. Dann genauso in der Werkstatt. Ich will mit Autos schrauben. Ich will Kfz-Mechatroniker werden. Ja, du schraubst, aber ich glaube, das Bild, das du im Kopf hast, das gibt es nicht mehr. Deswegen wird es dann auch verknüpfen mit den Werkstattberufen, die dann eben auch in der Werkstatt gezeigt werden. Wir haben den Infopoint vorne zum Unterhalten, aber man darf dann auch in der Werkstatt mal versuchen, eine Hageldelle auszudrücken. Da kann man dann jetzt also rumexperimentieren, man darf mal einen Radwechsel machen. Also da sind auch unsere Ausbilder jedes Mal kreativ, was die dann den Jugendlichen zeigen. An den Infopoints selber stehen unsere Auszubildenden, also erstes bis drittes Lehrjahr, und erzählen über ihre Ausbildung. Was wir alle immer nicht auf dem Schirm haben, ist das Thema Schule. Wir sind ja immer alle irgendwie auf unseren Betrieb fixiert. Und da kommen zum Beispiel sehr viele Gesprächsthemen hoch. Welche Fächer habe ich denn? Wie läuft das so ab? Also Dinge, die ich auch gar nicht bewusst irgendwie beantworten könnte, weil ich es ja gar nicht durchlebt habe, kommen dann da hoch. Und das machen die Azubis wirklich gut.
Ah, cool. Das heißt, ihr bindet die alle mit ein.
Das ist denn ihre Aufgabe. Auch da wieder, die sprechen die gleiche Sprache. Alles redet immer über Gen Z, aber Achtung, Achtung, nur mal so als Spoiler. Ich habe selber einen zu Hause. Gen Alpha steht in den Startlöchern. Die sind jetzt in Klasse 8. Das heißt, ab nächstes Jahr stehen die bei uns im Praktikum. Auch darüber müssten wir uns Gedanken machen. Vielleicht kommt da noch mal was anderes. Vielleicht bleibt es auch erst mal so. Ich bin gespannt.
Ja, glaube ich auch. Sehr viel Aufklärungsbedarf, schon recht früh. Du hast ja, ne, hab ja auch mal gesehen auf LinkedIn, ihr wart ja auch mal in Schulen und so. Also glaube ich schon, weil einfach die Arbeitsprofile, die Jobprofile sich ja auch im Autohaus verändert haben. Wenn du alleine sagst, ihr habt 13 Ausbildungs- und Studienberufe oder Sparten, das ist ja schon enorm. Ich glaube, das hat keiner auf dem Schirm, außer jetzt einen kaufmännischen Beruf oder einen handwerklichen Beruf im Autohaus. Da hört es wahrscheinlich bei den meisten dann schon auf. Ja, entweder ich werde Verkäufer oder ich schraube an Autos rum, wie du es eben sagst. Ne? Auch da, glaube ich, braucht es auch von Seiten der Autohäuser einfach sehr viel aktive Arbeit und sehr viel offene Türen auch, wie ihr das macht, finde ich so super, ja, dass ihr sagt, ihr kommt doch ins Autohaus und probiert es doch einfach mal selber aus. Das ist cool.
Ja, also ich bin auch ein absoluter Fan von Praktika, auch wenn man danach feststellt, dass man diesen Beruf nachher nicht machen möchte, aber man weiß warum.
Ja, das ist so schade. Das habe ich bei meinen Kindern auch mitbekommen. Viele bieten gar keine Praktika mehr an. Und dann denke ich immer, wie sollen die Kinder denn wissen oder die Jugendlichen, ob ihnen der Beruf Spaß macht oder nicht, auch bevor sie in ein Studium gehen oder so viele, viele Jahre, wenn sie nicht mal die Chance kriegen, eine Woche oder zwei Wochen das mal irgendwie auszuprobieren. Ich weiß, es ist anstrengend, ihr wisst das auch. Also ich hatte auch schon in meinem alten Job ein paar Praktikanten. Das ist viel Arbeit, die mehr Arbeit und da muss es immer jemand geben, der sich drum kümmert. Aber da geht's ja schon los in den Betrieben. Ne? Da muss man ja schon mal offen sein zu sagen, ja klar, könnt ihr bei uns Praktikum machen.
Ja. Also ich habe da wirklich eine offene Tür. Ich organisiere da auch ganz viel umeinander rum. Wir sind Bildungspartner von zwei Schulen, wo wir schon in das Doing in der Schule mit integriert werden. Heißt, wir trainieren mit den Bewerbungsgesprächen. Nächster Fun Fact, ich bringe den Lehrern bei, wie sich Kinder von heute bewerben müssen, denn die lernen noch klassisch, wie wir das alle kennen, mit Bewerbungsmappe. Anschreiben, Lebensläufe. Nein, das macht man heute nicht mehr. Man hat Online-Portale im schlimmsten Fall und dann muss man das hochladen. Und dann stehe ich halt in einem Lehrerzimmer und schule mal geschwind ein paar Deutschlehrer und sage denen, wir machen jetzt lauter Testbewerbungen, schreibe Test rein, ich lösche die nachher alle wieder raus im Betrieb. Solche Geschichten sind unter anderem auch essentiell und wichtig. Auch die Eltern sind ja in diesem Auswahlverfahren, wie geht's denn weiter, macht's Schule, macht's eine Ausbildung, wenn ja, welche und wo, ganz, ganz wichtig. Und ich weiß aus eigener Erfahrung, die Nähe zum Wohnort und die Anbindung an öffentliche Verkehrsmittel ist ein wichtiges Kriterium.
Viel zu tun, aber ich freue mich, dass du da sehr aktiv bist und da auch richtig Spaß dran hast und viel, viel Leidenschaft auch reinlegst. Kommen wir schon zur letzten Frage. Wie immer, bist du eine Netzwerkerin im beruflichen Kontext natürlich gesehen?
Nicht nur im beruflichen Kontext, aber auch da. Ja, bin ich. Ich bin bei den Wirtschaftsjunioren mittlerweile zwar im Förderkreis, weil ich die magische 40 überschritten habe, aber trotzdem das Netzwerk bleibt. Ich bin auf LinkedIn sehr aktiv, also auch das digitale Netzwerk gerne genommen. Ich gebe es ehrlich zu, ich bin jetzt nicht diejenige, die offen und auf alle zuläuft und wer bist du, was machst du und wo bist du, sondern ich muss erstmal ankommen, sondiere so ein bisschen die Lage und meistens kommt man dann auch irgendwie ins Gespräch. Also das funktioniert durchaus. Bin im IHK-Netzwerk Assistenz, das es in Stuttgart gibt. Das sind lauter Assistenzen aus der Region Stuttgart und deren Unternehmen. Sehr, sehr spannend, weil auch da gibt es eine Menge Fachkompetenz, die man dann einfach mal anzapfen kann. Und das ist genau das, was für mich ein Netzwerk ausmacht. Wenn ich Hilfe brauche, dann schreie ich Help und ich kriege von irgendwo eine helfende Hand. Und genauso ist es in anderen Bereichen, kann ich dann einspringen und kann helfen. Und das ist für mich sehr, sehr wichtig. Gerade als Frau und als Dreifachmama war das immer wichtig, ein Netzwerk zu haben. Denn ohne Netzwerk hätte ich die Kinderbetreuung auch vergessen können.
Das stimmt. Ein Hoch auf das Netzwerk. Jetzt sage ich erstmal vielen, vielen herzlichen Dank für deine Zeit und das gute Gespräch. Und alles Gute für euch und euer Team.
Dankeschön.
Tschüss.